Moin Moin aus Hamburg. Willkommen bei Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. Marc Skonina. Im Podcast-Interview sprechen Ronald Kocker und Dr. Rapan Siebers vom Verband Bauforum Stahl über die Nachhaltigkeitsziele der Stahlbranche. Wie die Branche ihren Beitrag leisten kann und was genau grüner Stahl ist, erklären die beiden in den folgenden Minuten. Hallo zum Podcast Fassadentechnik im Gespräch. Ich begrüße heute Ronald Kocker und Rapan Siebers vom Bauforum Stahl. Willkommen.
Hallo.
Hallo.
Herr Kocker, Sie sind Referent und Koordinator des Bereichs Technik beim Verband Bauforum Stahl. Bitte stellen Sie Ihre Arbeit einmal vor.
Ja, das will ich gerne tun. Nicht ohne kurz auf Bauforum Stahl einzugehen. Also Bauforum Stahl ist eine Verbandsorganisation, die sich entlang der Wertschöpfungskette Stahl orientiert. Das heißt, wir haben Mitglieder, die aus dem Stahlerzeugung kommen. Wir haben Mitglieder, die aus dem Stahlbau kommen. Wir haben Architekten, Ingenieure als Mitglied. Wir haben viele Zulieferer als Mitglied. Wir haben auch den Handel bei uns als Mitglied. Und die Aufgabe des Verbandes ist es natürlich, die Interessen seiner Mitglieder zu bedienen. Und das funktioniert am besten, wenn wir die Stahlbaubranche für die Stahlbauweise entsprechend bereiten. Und daraus leiten sich dann auch meine Aufgaben ab. Das heißt, wir haben die Themen Konstruktion, wir haben die Themen Bemessung, wir haben die Themen der Normung, wir haben die Themen der Ausschussarbeit, des Netzwerkens, der Kontakte zu den Behörden. Das sind also alles technische Bereiche, die koordiniert werden müssen, die aufbereitet werden müssen. Wir haben natürlich auch das Thema der Weiterbildung. Also das ist auch ein großes Thema, was der Technik angegliedert ist. Und natürlich der eigene Bereich der Nachhaltigkeit, der ist auch der Technik angegliedert. Und diese Abstimmung dieser einzelnen Bereiche, die obliegt mir und die organisiere ich.
Bei uns ist noch Herr Siebers. Sie sind Referent und Leiter Baubetrieb und Nachhaltigkeit beim Verband. Was sind Ihre Aufgaben?
Ja, meine Aufgaben sind Unterstützung von unseren Mitgliedern und allen Baubeteiligten für das Thema Nachhaltigkeit und Baubetrieb. Dazu gehört natürlich die Öffentlichkeitsarbeit, dazu gehören Fachbeiträge, dazu gehört natürlich auch die Pflege der Website und anderen Veröffentlichungen. Unsere Interessenvertretung bei der Normung, da tut sich natürlich auch ganz viel im Bereich der Nachhaltigkeit. Im Moment gerade arbeiten wir an einer Umweltproduktdeklaration für unsere Mitglieder. Das ist jetzt schon die dritte in Folge. Und natürlich auch Mitarbeit bei Forschungsprojekten oder die Initiierung von Forschungsprojekten, die zum Bereich Nachhaltigkeit gehören.
Damit sind wir auch direkt im Thema Nachhaltigkeit. Auf der Bau haben Sie über Nachhaltigkeit gesprochen. Sie hatten eine Pressekonferenz. Jetzt ist aber die große Frage, wie trägt nachhaltiger Stahlbau zur Ressourcenschonung und Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei?
Ja, da kann ich was zu sagen. Also wir haben im Stahlbau haben wir eigentlich drei große Bereiche, die den Stahlbau nachhaltig machen. Also im Prinzip haben wir einmal das Produkt selber, das grün oder CO2-frei und nachhaltig werden kann. Wir haben auch die Bauweise und wir haben, was hängt eigentlich mit Bauweise und Produkt zusammen? Wir haben die Kreislaufwirtschaft. Und aus diesen drei Bereichen, wenn die Bereiche gleichmäßig vorwärts getrieben werden, macht das quasi das Bauen mit Stahl ressourceneffizient. Im Prinzip ist Ressourceneffizienz ja ein Teil der Nachhaltigkeit. Und wenn man diese drei Bereiche gleichmäßig vorantreibt, dann wird es eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bzw. eine Ressourcenschonung findet statt.
Sie haben auf der Bau die Plattform Madaster vorgestellt. Um was handelt es sich genau?
Genau, also die Madaster-Plattform, die spielt quasi in zwei dieser drei Bereiche rein. Also durch die Plattform selber wird natürlich der Baustoff an sich, das Material, nicht auf einmal grün, sondern durch die Madaster-Plattform, das ist quasi ein Kataster für Materialien, eine digitale Online-Plattform, auf der die Materialien von Gebäuden und die gesamte Konstruktion digital abgebildet werden kann. Und dadurch, dass man quasi zeigen kann, was für Materialien stecken im Gebäude, wie sind die verbaut, kann man zum Beispiel in 50 Jahren, wenn das Gebäude sein Lebensende erreicht hat, kann man diese Materialien wieder identifizieren. Man hat wieder alle Informationen und kann sie wieder raus aus dem Gebäude quasi ausbauen und wieder einsetzen. Und das ist dann dieser dritte Teil, die Kreislaufwirtschaft. Und dadurch, dass man quasi genau weiß, was für ein Stahl das ist, wie der eingesetzt ist, wie wurde der belastet, wo kommt der her, kann man den nachher wiederverwenden oder halt sehr hochwertig recyceln, weil man ganz genau weiß, was es von Stahl ist. So hilft quasi die Madaster-Plattform, die Kreislaufwirtschaft nochmal deutlich zu verbessern, die eigentlich im Stahl ja schon etabliert ist. Aber das bringt quasi nochmal dazu, dass man nicht nur recyceln kann, was typisch im Stahlbau ist, sondern man kann auch wiederverwenden, weil man genau die Informationen der Bauteile noch wieder vorliegen hat.
Ist diese Plattform angebunden an andere Systeme, die Architekten und Ingenieure verwenden? Kommuniziert die damit oder ist es halt eine Plattform, die ich dann aufsuchen muss, zum Beispiel über einen Browser anfahren muss?
Genau, die wird über den Browser angefahren, aber die wird quasi von den Planern und Architekten, an die bauausführenden Firmen, die Nachunternehmer und so weiter. Das wird für alle zur Verfügung gestellt und alle können ihren Input da reinliefern, sodass es quasi während des Planungs- und Bauprozesses immer wächst. Die Datenbank wird immer mehr und am Ende wird quasi dann dieses gefütterte Modell an den Bauherrn oder den Besitzer der Immobilie dann übergeben. Der kann das dann vorhalten und ihm steht es nachher zur Verfügung, wenn er das Gebäude verkauft, kann er es weitergeben und so weiter und so fort. Und die ganzen Unternehmen oder die ganzen Akteure, die bei der Planung und dem Bau beteiligt sind, die können natürlich über Schnittstellen, was Sie gerade auch angesprochen hatten, ihre Informationen einladen. Das System ist natürlich noch im Aufbau und weiter und immer wieder werden neue Schnittstellen freigeschaltet oder implementiert. Aber im Prinzip gehen alle gängigen Softwarelösungen, die im Bauen und Plan eingesetzt werden. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass sich Hersteller von Bauprodukten, wie zum Beispiel auch unsere Mitglieder das gemacht haben, sich da anmelden bei Madasta und die Informationen ihrer Produkte schon bereitlegen, sodass der Planer das dann quasi einfach nur aus einer Datenbank nehmen muss und gar nicht selber einpflegen muss.
Was mir sofort dabei auffällt, ist, dass ein Gebäude, das gebaut wurde, nicht nur Kosten verursacht, sondern möglicherweise später am Lebensende ja nochmal durchaus einen Gewinn einfährt, weil es graue Energie gibt, die genutzt werden kann. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Das wird auch durch die Plattform sichtbar gemacht. Also die graue Energie selber ist ja nicht erstmal ein Wert, sondern die Werkstoffe, die im Gebäude enthalten sind, die haben den Wert. Natürlich haben manche Produkte keinen Wert mehr beim Abriss des Gebäudes. Dann muss man für die Entsorgung bezahlen oder die sind sogar schadstoffbelastet. Sowas wird natürlich durch, dass man sich das bewusst macht, das online reinspeichert, alles sammelt, macht man sich dem schon bewusst, dass man da vielleicht was einbaut, was nachher ein Problem ist. Aber wenn das dann nicht so ist, wird quasi dargestellt, hier, da sind so und so viele Tonnen Stahl in dem Gebäude. Und der Stahl, auch wenn er jetzt nicht wiederverwendet werden kann, hat er immer noch einen Schrottpreis von Summe X. Und der bleibt halt immer vorhanden, auch wenn das Gebäude 50 Jahre da steht. Das macht halt auch diese Madasta-Plattform. Die greift halt auf aktuelle Kostendaten bzw. Wirtschaftsdaten zu und dann weiß zum Beispiel, der Schrottpreis ist so und so hoch. Und dann kann man sehen, so viel Wert noch im Gebäude steckt.
Wenn ich da kurz ergänzen darf, also dieses Madasta, das ist natürlich erst dann richtig sinnvoll, wenn wir das koppeln an dem digitalen Planungsprozess, wie er jetzt überall schon stattfindet und durch die Büros ja forciert wird. Das ist dieses BIM-Model, also dieses Building Information Modeling. Dort werden ja mehr oder weniger im Zuge des Planungsprozesses schon alle Daten werkstofflicher Art, Produktart, die werden ja dort schon alle hinterlegt. Und jetzt ist es natürlich entscheidend, wenn man diese einmal dort gespeicherten Daten dann in dieses Madasta-Konzept einpflegt. Das ist also dann die entscheidende Schnittstelle, dass man sich nicht nochmal sich hinstellt und von vorne anfängt, dann die Tür einzugeben. Man muss eben sehen, dass man dieses digitale Gebäudemodell, was einmal entstanden ist, dass das sozusagen in dieses Madasta-Modell, in dieses digitale Katasteramt sozusagen eingeführt wird. Das wäre der einfachste und schnellste Schritt. Aber das ist, wie gesagt, noch so ein langer Weg, glaube ich.
Herr Kocker, als Referent und Koordinator Technik, wie wird denn Stahl grün?
Ja, Stahl wird in erster Linie dadurch grün, dass wir mit diesem Werkstoff natürlich das ideale Produkt der Kreislaufwirtschaft haben. Ne? Und also in Stahl, wenn wir an Ressourcenschonung denken, dann brauchen wir Stahl oder das Erz, ich übertreibe bewusst, einmal abbauen und wird verhüttet. Und dann haben wir den Stahl lebenslang in der Form, wie wir ihn ja über tausende von Jahren wiederverwenden können. Und wenn wir dann diesen Verhüttungsprozess beziehungsweise den Elektrostahl, wenn er als Stahl einmal entstanden ist und dann über den Schrott wieder als Elektrostahl in einen Träger oder eine Autokarosserie geformt wird, diesen Elektrostahl dann mit grünem Strom erzeugen, dann ist es sozusagen grüner Stahl. Oder wenn wir den verhütteten Stahl, ja, der im Hochofen sozusagen heute noch über Sauerstoff reduziert wird, wenn wir das über den Wasserstoff hinbekommen, und das soll ja bis 2050 passiert sein vollständig, dann haben wir eben auf dieser zweiten Route, nämlich der Hochofenroute, auch den grünen Stahl. Ja, das sind also die zwei Wege, die wir in der Erzeugung, in der Herstellung, in der Stahlherstellung verfolgen. Und den grünen Stahl, den können Sie quasi jetzt schon beziehen, indem wir quasi von den Thüringer Stahlwerke, eines unserer Mitgliedsfirmen, die stellen den über völlig grünen Strom her, ihren Stahl, über, glaube, Wasserkraft und Photovoltaik. Ne? Das sind, glaube ich, die zwei Geschichten. Und Sie können also den grünen Stahlträger schon bestellen und einbauen. Wahrscheinlich nicht in der Größenordnung, wie man sich das wünscht, aber es ist möglich.
Herr Siebers, können Sie mir da eine Größenordnung liefern? Wie viel prozentual haben wir überhaupt jetzt schon Recycle-Einschmelzöfen, die grün betrieben werden?
Es ist so, dass es eigentlich ganz interessant, dass jeder in Deutschland hergestellte Träger, also Baustahlträger, das ist quasi das Hauptkonstruktionsmaterial im Stahlbau, im Hochbau jetzt, nicht auf Brücken bezogen, aber im Hochbau, der ist recycelt. Das kann man so sagen. Also jeder Träger, der in Deutschland hergestellt wird, kommt aus dem Elektroofen und wurde aus Schrott hergestellt. Und somit hat quasi jeder Träger, der in Deutschland hergestellt, das Potenzial, mit grünem Strom aus Schrott hergestellt zu sein. Wir wissen, dass Stahlwerk Thüringen, eins unserer Mitglieder, die machen das mit 100%. Die haben auf 100% Ökostrom umgestellt. Also ist quasi jeder Träger, der von denen kommt, seit 2020, jeder Träger, der von denen kommt, ist grüner Träger sozusagen. Das weitere Mitglied von uns, Peiner Träger, die haben, glaube ich, ein Drittel Grünstrom. Und ArcelorMittal, die machen das so, das ist das dritte große Elektrostahlhersteller von uns. Die machen das so, dass wenn ein Kunde das bestellt, sagt, ich möchte grünen Stahl, kaufen die die Menge grünen Strom ein. Dass es dann auch eigentlich skalierbar ist. Wenn ein großer Auftrag kommt, kann es bedient werden und wenn ein kleiner Auftrag kommt, genauso. So können wir sagen, dass es sich aus einmal 100%, einmal ein Drittel und einmal flexibel zusammensetzt. In Tonnage kann ich das jetzt nicht sagen, aber man kann sagen, dass wenn man es haben möchte, kriegt man es auf jeden Fall.
Herr Kocker, welche Rolle spielt der grüne Stahl im Vergleich zum herkömmlichen grauen Stahl hinsichtlich der Preisdifferenzen und der Wirtschaftlichkeit?
Im besten Falle sollte es da keine Preisdifferenzen geben. In absehbarer Zeit wird es auch so sein. Dann wird der genauso teuer sein wie jeder andere Stahl. Aber wie der Herr Sieber schon sagte, wenn also CO2-Zertifikate dafür verwendet werden, dann kosten die natürlich Geld. Und das wird sich dann auch in dem Preis niederschlagen, wobei Preise sehr volatil sind. Also nicht nur in der Stahlbranche, auch in allen anderen Werkstoffen. Das heißt, wenn der heute, ich sag mal, 150 € kostet, dann kostet er morgen möglicherweise nur noch 120 und übermorgen 250 €. Das ist also ein sehr, sehr volatiler Baustoffmarkt. Insofern würde ich sagen, über kurz oder lang nivelliert sich das alles mit den Strompreisen. Die sind ja jetzt auch runtergegangen, sodass der grüne Stahl, und das muss natürlich das Ziel sein, auch von Verbandsebene, dass wir, wenn wir Wettbewerbsvorteile mit unserem Werkstoff erhalten wollen und wir behaupten oder ich behaupte, dass Stahl der einzige Werkstoff ist, der die Nachhaltigkeit quasi zu nahezu 100% erfüllen kann, die Nachhaltigkeitsanforderungen, weil das quasi nie versiegender Werkstoff ist, auch was seine Eigenschaften betrifft. Ja, wir können den also upcyclen. Zeigen Sie mir den Werkstoff, den Sie sozusagen upcyclen können. Ne? Und von daher, also gerade auch, wenn man die Nachhaltigkeit nicht nur auf den grünen Strom reduziert, sondern auch auf die Ressourcenschonung. Ja, das ist ja, wenn wir uns die Welt anschauen, also dann hört man ja immer von irgendwelchen Sandmafia und weiß ich was alles. Also selbst die Ressourcen, die wir dachten, in Unmengen zur Verfügung zu haben, die werden weniger. Und das ist beim Stahl nicht der Fall. Den Stahl, den haben wir immer in allen erforderlichen Mengen zur Verfügung.
Der Preisunterschied, also jetzt als momentane Aufnahme, der Preisunterschied ist 5%. Also der grüne Stahl ist 5% teurer als der normale. Wenn man das jetzt aber mal ausrechnet, wie viel weniger CO2 der grüne Stahl hat im Gegensatz zum normalen, also mit normalen Strommix hergestellt. Also wir haben ungefähr 750 Kilogramm CO2 pro Tonne Stahl und mit dem grünen Stahl, also mit dem im Elektroofen mit grünem Strom hergestellten Stahl, sind wir dann bei 300 ungefähr. Also wir haben mehr als die Hälfte weniger CO2 und haben aber nur 5% teurer. Daher eigentlich ein guter Deal, wenn man auf CO2 achtet. Und diese 300, die werden sich auch bis 2045 oder 2050, werden diese 300, also 300 Kilogramm CO2 pro Tonne Stahl, werden auch noch kleiner werden. Denn diese 300 wurden jetzt einfach nur dadurch erreicht, dass man sagt, wir haben jetzt grünen Strom, den wir im Elektroofen einsetzen. Aber es gibt noch nachgelagerte Prozesse, das Walzen und so weiter, wo jetzt auch noch Erdgas eingesetzt wird. Und in diesen Bereichen kann auch Elektrifizierung stattfinden, beziehungsweise auch Erdgas durch Wasserstoff ersetzt werden, sodass nachher das endgültige Ziel ungefähr bei 50 Kilogramm CO2 pro Tonne Stahl liegen wird. Und das ist ja schon eine krasse Hausnummer, wo man dann sehr nah an der Null ist. Und was mein Kollege Herr Kocker gerade schon angesprochen hat, wir haben ja nicht nur, dass das Material immer weniger CO2 wird, sondern wir haben noch weitere Möglichkeiten, einfach durch die Art der Stahlbauweise. Wir können höherfesten Stahl einsetzen. Dadurch haben wir auch wieder weniger Tonnagen. Da hängt natürlich direkt wieder CO2 dran. Oder einfach durch die Flexibilität einer Konstruktion mit sehr großen Spannweiten brauchen wir ein Gebäude, was vielleicht dann für 50 Jahre Leben geplant war, braucht man gar nicht abreißen, sondern kann es weiter nutzen. Und das ist ja das Allerbeste, so dass wir gar nicht recyceln oder wiederverwenden, sondern wir verwenden quasi das Gebäude wieder und müssen es gar nicht zurückbauen. Und das ist ja natürlich das Nachhaltigste. Es fällt gar kein Abfall an, man braucht gar nicht abreißen, sondern kann umnutzen. Das ist eigentlich das wirkliche Ziel der Nachhaltigkeit.
Die Umnutzung ist ja für Ihre Mitglieder ja, das gibt am wenigsten Gewinn. Wollen wir es ehrlich so sagen, wie es ist? Wenn es halt nicht wieder eingeschmolzen wird, wieder nicht neu genutzt wird, dann liegt es dort und da kommen sie halt nicht ran. Gibt es solche Ideen, und das war ja vorhin meine Frage mit dem, was muss in der Zukunft passieren, zu sagen, dass man Stahl zum Beispiel nur noch vermietet, dann über eine Laufzeit von?
Also wir haben ja auch Mitglieder aus dem Stahlhandel bei uns und die denken über solche Modelle nach. Kommen wir nochmal zurück auf die Madaster-Plattform. Dadurch, dass Hersteller sich auch über die Plattform quasi anmelden können und nachverfolgen können, wo ihre Materialien verbaut sind, so können die sich dann auch die Rücknahme sichern und dadurch die Kreislaufwirtschaft natürlich noch effektiver vorantreiben. Die haben da, glaube ich, keinen Nachteil daran, dass ein Gebäude länger stehen bleibt, sondern eher einen Vorteil, dass man sieht, mit einer Stahlbauweise ist sowas möglich. Lass uns doch weiter, was wir neu bauen müssen, auch in Stahl bauen, damit wir diese Möglichkeiten ausschöpfen können. Ich glaube nicht, dass ein Stahlhersteller weniger Tonnen verkauft, weil das Gebäude aus seinen Materialien so gut gebaut ist, dass man es weiter nutzen kann.
Wenn man heute die Fachleute fragt, dann gehen die davon aus, dass wir künftig möglicherweise, also wenn es hochkommt, einen Markt von wiederverwendbaren Stahl von hoffnungsvollen 20% haben. Ja, also das wird nie, ich sag mal jetzt, in solche Größenordnungen wechseln, dass wir sagen, wie der ist 100% recycelbaren, wir 100% wiederverwendbaren Stahl. Das wird nie der Fall sein. Und die andere Geschichte ist, an dieser Wiederverwendbarkeit, da hängt ja auch eine ganze logistische Kette dran. Das muss erstmal alles aufgebaut werden, das muss nachgehalten werden. Da entstehen natürlich auch Kosten. Also es ist nicht so, dass wenn wir jetzt Stahl wiederverwenden, dass der Träger plötzlich bloß noch die Hälfte kostet von dem Stahl, wenn er neu hergestellt ist. Also Nachhaltigkeit hat ja auch viel mit Einstellung zu tun, mit Idealismus zu tun. Und wenn die Bauherren eben gewollt sind, sich auch ein entsprechendes Image zu verpassen, dann kommt hier auch dieser wiederverwendbare Stahl zum Zuge und zum Einsatz, wenn man das nach außen zeigen will, genau wie die GNB-Zertifizierung und dergleichen. Das ist ja eine Imagefrage, die man sich geben will. Und wie gesagt, es wird aber nie aus heutiger Sicht nicht so sein, dass wir den wiederverwendbaren Stahl in der Größenordnung wie den recycelbaren Stahl auf dem Markt haben werden.
Ist da aber nicht durch den Green Deal 2050 nicht nur ein Bewusstsein, sondern tatsächlich eine Gesetzgebung, die langsam auf uns zurollt? Bereiten Sie sich auf so ein Szenario vor, Herr Bocker?
Ja, also definitiv. Es gibt bei uns im Verband auch Forschungsprojekte, die wir mit betreuen, wo es tatsächlich darum geht, dass man versucht, Verbindungen zu erfinden, die quasi nach dem Lego-Prinzip in beliebigen Rasterungen einzusetzen sind, sodass der Rückbau quasi immer wieder gleich erfolgen kann und die Verbindung auch immer wieder gleich aussieht. Also geschraubte Verbindungen, nicht geschweißte Verbindungen. Dass man da auf Rasterungen, wie das ja im Bauwesen generell üblich ist, dass man da Verbindungen entwickelt, die eben jede Art von Rahmenkonstruktionen, von Fachwerkkonstruktionen über standardisierte Verbindungen realisieren kann, die eben im Zusammenbau sozusagen den Rückbau schon implementiert hat. Als ein Beispiel.
Herr Siebers, Nachhaltigkeit, wir haben über die ganzen Aspekte gesprochen, über das, was in Zukunft kommen wird. Was muss jetzt vielleicht von der Politik entschieden werden, damit diese Ziele gesteckt werden können? Was brauchen Sie als Verband? Herr Kocker hat es ja vorhin schon erwähnt, dass Sie natürlich als Verband politisch tätig oder politisch aufgestellt sind, um da zu informieren. Und was brauchen Sie, um diese Ziele zu erreichen?
Im Prinzip ist es ja so, dass jetzt in Vergaben, vor allem in öffentlichen Vergaben, der Günstigste den Zuschlag bekommt. Und da muss jetzt eigentlich nicht stehen, nicht der Günstigste, sondern der Nachhaltigste. Und dann muss nämlich Sachen wie Langlebigkeit, Flexibilität, vielleicht Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus, nicht nur Anschaffungskosten und danach egal, Wartungskosten interessieren uns nicht, sondern eine wirkliche Lebenszyklusbetrachtung auf Kosten bezogen, auf CO2 bezogen, auch auf dass solche Sachen wie Umnutzungsfähigkeit, Rückbaubarkeit, Flexibilität, Langlebigkeit, auch kurze Bauzeiten, dass sowas alles in die Vergabe reinkommt. Dass nicht nur da steht, ja, der Günstigste kriegt es und nachher im Projektverlauf, wir haben ja genug Projekte, wo wir es gesehen haben, wo dann der Günstigste den Zuschlag bekommen hat und nachher war es dann dreimal so teuer. Da ist die Politik gefragt, dass sie sowas festlegt, dass in Vergabeverfahren, also erstmal auch in den öffentlichen, weil das ist ja das, was die Politik als erstes beeinflussen kann, dass sowas mit reinfließt. Und im Privaten ist es natürlich so, dass das über die Wirtschaftlichkeit einfach funktioniert. DGNB-Siegel zum Beispiel, das kostet im Prinzip vielleicht 1% mehr, aber das Gebäude wird dadurch viel, viel attraktiver. Man kann höhere Mieten erzielen. Es gibt Studien, dass man zum Beispiel durch solche Nachhaltigkeitssiegel 10% mehr Mieten erzielen kann. Und da ist dann direkt der Hebel, ne? Ich investiere 1% mehr Kosten in der Planung und habe aber nachher 10% mehr Mieten über 50 Jahre Laufzeit. Da ist das die Sache klar. In der öffentlichen Vergabe wird das ja leider immer noch ein bisschen kurzfristig betrachtet.
Solche Geschichten, die sich in der Politik dann natürlich auch widerspiegeln müssen, gerade im Vergabeverfahren sind auch solche Geschichten wie Transporte. Wir gucken, wie nachhaltig wird der Stahl hergestellt, wie nachhaltig ist der Beton in der Herstellung. Wir gucken aber nicht, wie das Bauteil von A nach B kommt. Ja, und da ist es ganz einfach so, wenn ich jetzt den Betonfertigteilbau mir anschaue als Wettbewerber, dann ist da für das gleiche Volumen Volumen an Hallenfläche sind da viel mehr und viel schwerere Bauteile, die unseren Verkehr belasten, notwendig, als wenn ich eine vergleichbare Stahlhalle betrachte, ja, wo ich quasi auf einen LKW viel mehr Bauteile unterbringen kann, weil sie eben leichter sind, weil sie vom Volumen her viel kleiner sind. Das sind Sachen, die sich momentan noch nicht so richtig wiederfinden in dem im Vergaberecht. Also das gehört auch mit zur Nachhaltigkeit. Ja, wenn wir, ich meine, jeder, der früh zur Arbeit fährt oder abends wieder zurückfährt, der sieht, was auf den Straßen los ist. Und wenn ich eben statt 5 LKW-Transporte für eine Halle eben 10 brauche oder 20, dann muss sich das irgendwo auswirken.
Wir haben Studien dazu gemacht, die auch berücksichtigen, dass Stahlbauteile teilweise über weitere Strecken transportiert werden als Betonfertigteile. Das ist halt so. Aber dadurch einfach, dass sie leichter sind und weniger Transporte sind, also weniger LKWs, sind das ungefähr 39% CO2, die dadurch eingespart werden. Allein auf dem Transport, jetzt gar nicht auf das Tragwerk betrachtet oder so, sondern wirklich nur die Transporte. Das war für eine kleine Halle, so eine normale Industriehallenkonstruktion und ein dreigeschossiges Bürogebäude. Da haben wir das mal so ausgerechnet. Und wie gesagt, 39% weniger Umweltwirkung durch die Stahlbauweise, nur auf den Transport geschaut.
Aber dann sind wir ja schon quasi auf dem Blick der Zukunft, mögliche Änderungen. Herr Kocker, welche Rolle spielt der Stahlbau denn für die Gebäudehülle? Der Herr Siebers hat ja jetzt gerade schon mal das Beispiel eines Gebäudes genannt. Auf was muss beim Fassadenbau in Zukunft geachtet werden?
Dass man ein bisschen verkürzt und flapsig ausdrückt, dann würde ich sagen, dann hat im Fassadenbau der Stahlbau schon gewonnen. Im Fassadenbau hat sich der Stahlbau, dort wo selbsttragende Fassaden verwendet werden, da ist der quasi das Mittel der Wahl. Und das resultiert natürlich daraus, dass ich die Fassade unabhängig von der restlichen Gebäudekonstruktion betrachten kann. Und diese Unabhängigkeit, also das heißt, ich brauche mich in der Tragwerksplanung mit der Fassade erstmal gar nicht auseinandersetzen, sondern ich stelle die davor und habe quasi mit der Fassade mein eigenes Tragwerk und kann quasi dieses Tragwerk auch beliebig bestücken. Also ich kann mir sozusagen im Zuge der Planung überlegen, ob ich eine Glasfassade dort herstellen will, ob ich dort ein Wärmedämmverbundsystem anbringen will. Ich kann nach 10 Jahren Nutzungszeit, wenn wir im Hallenbau sind, in der Regel die Nutzung einer Halle, die dann nach 10 Jahren den Invest, den Betreiber wechselt, so wird eigentlich geplant in dem Bereich, wenn der sich dann sagt, ich brauche hier eine neue Fassade, ich will hier jetzt nicht mehr eine Lagerhalle, sondern ich will hier irgendeine Glasfassade haben, weil ich hier einen Möbelvertrieb unterbringen will, dass die Leute reingucken können, dann gehen solche Geschichten eigentlich nur über eine Fassade. Und die Fassade ist eigentlich, beziehungsweise die Stahlfassade an sich, die ist eigentlich der Spiegel für die hohe Flexibilität, die der Stahlbau eigentlich nicht nur im Fassadenbau, sondern als Bauweise überall darstellt. Ja, ich kann die Stahlfassade mit einer Natursteinwand verkleiden. Ich bin im Fassadenbau mit der Stahlfassade sozusagen zukunftssicher für mein Gebäude aufgestellt. Ja, also wenn es darum geht, auch was Umnutzung betrifft, dann ist die Flexibilität, die hier die Stahlfassade darstellt, wird quasi mit keiner anderen Bauweise realisierbar. Ich kann vor der Stahlfassade auch eine Holzfassade bauen, wer mir Holz jetzt meinetwegen schön gefällt oder Holzverkleidung vorsehen. Und gerade wenn wir den Aspekt der Nachhaltigkeit wieder betrachten, da spielt ja auch Materialtrennung eine große Rolle. Das heißt, wir sind ja nicht mehr so unterwegs, wie das, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren war, dass wir quasi alles integral gebaut haben, dass wir sozusagen die Massivwand mit einer Einbindung von Wärmedämmung und dann noch eine Hülle, das alles miteinander gekoppelt haben über Stahlnadeln, damit Funktionalität und Tragkonstruktion miteinander koppeln und mehr oder weniger unlösbar verbinden. Wir sind ja heute so unterwegs, dass wir gerade vor dem Hintergrund der Rückbaubarkeit, dass wir nach Möglichkeit immer eine einfache Trennung ermöglichen wollen. Und insofern ist die Fassade das beste Beispiel, wie Bauen in Zukunft funktionieren muss. Denn eine Fassade kann ich eigentlich immer relativ flexibel zurückbauen. Und wenn wir dann von der Stahlfassade zur Stahlkonstruktion gehen, die Stahlkonstruktion, die Stahlbauweise bietet eigentlich diese Flexibilität für das Tragwerk in gleicher Weise. Ja, also ich kann mit geschraubten Verbindungen alles Mögliche wieder zurückbauen. Ich kann meine Deckenplatten entsprechend lösbar auflagern, sodass da auch eine relativ hohe Flexibilität möglich ist. Bei der Fassade haben wir das alles schon erreicht, bei der Stahlfassade. Ich kann da irgendwann mal einen Edelstahlvorhang vorsetzen, bei Parkhäusern beispielsweise, oder ich mache daraus eine beleuchtete Fassade, weil ich da irgendeinen Bildschirm zeigen will. Der Fassadenbau ist aus Sicht der Nachhaltigkeit uns da, glaube ich, schon einiges voraus, was die Flexibilität und die Rückbaubarkeit und die Austauschbarkeit, Erweiterbarkeit betrifft. Das ist eigentlich quasi mehr oder weniger so ein Spiegel der Zukunft, wie das, was hinter der Fassade ist, auch laufen müsste.
Herr Siebers, nachdem wir jetzt von Herrn Kocker so einen genauen Blick in die Zukunft oder in die aktuelle Situation der Fassade bekommen haben, lassen Sie uns doch ganz kurz noch zusammenfassen, wohin geht der Stahlbau in Zukunft?
Wir sehen viele Potenziale in der Stahlbauweise, also einmal durch die Herstellung also durch das Material selber, dass es grün wird, dann durch die Bauweise, die recycelbar ist, rückbaubar ist, flexibel ist. Und das ist quasi das, was so wie man eigentlich bauen muss, um nachhaltig zu bauen. Und das gilt für das Tragwerk genauso wie für die Fassade. Dieses rückbaugerechte Konstruieren, dass man ressourceneffizient bauen kann durch höherfeste Stähle, dass man diesen grünen Stahl einsetzen kann. Und das sehen wir als die Zukunft des Stahlbaus, beziehungsweise so auch der Zukunft des Bauens einfach, wo der Stahlbau genau in diese Bereiche reinspielt, im Tragwerk und in der Fassade.
Meine Idee dazu ist, dass mit wenig Masse viel Volumen erzeugen. Ne? Und das schafft eigentlich nur die Stahlbauweise. Und wenn wir mit wenig Masse viel Volumen erzeugen können, sind wir der Lösung des CO2-Problems viel näher, als das mit anderen Werkstoffen, Baustoffen möglich ist. Und Konstruktion. Und wenig Masse heißt eben auch hochfeste Stähle beispielsweise.
Die großen Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, die gehen Hand in Hand. Denn durch diese Digitalisierung werden alle Informationen zur Verfügung gestellt, die man braucht, um nachhaltig zu bauen und die man auch braucht, um mit Stahl nachhaltig zu bauen. Wo kommen wir wieder zurück zum Anfang, zu Madaster, eine digitale Plattform, die einem sagt, was ist im Gebäude, wie ist es gebaut, wie ist es verbaut, ist es verschraubt, kann man es wieder auseinandernehmen. Was sind da für Wertstoffe drin? Und das Gleiche, auch eine Fassade bildet sich zum Beispiel auch im Madaster ab, natürlich.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie
Gerne.
sich die
Sehr
Zeit
gerne.
genommen haben. Jetzt haben wir jetzt einen Blick vor und hinter die Fassade geworfen über Nachhaltigkeit, Erzeugung, Recycling und natürlich Nachnutzung, Transportwege. Darüber haben wir auch gesprochen. Wir haben einen Blick in die Zukunft, wo es hingeht und sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben dafür. Und ich bin gespannt, was in nächster Zeit von Ihrer Seite, vom Verband noch kommt. Und dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Ja, recht vielen Dank,
Dankeschön
Herr
auch.
Dr. Sponina.
Am Ende ist also klar, einen nachhaltigen Stahlbau wird es nicht ohne Digitalisierung geben. Erst durch eine Plattform, die Daten über den verbauten Stahl archiviert, können vorhandene Ressourcen genutzt werden. Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Fachzeitschrift Fassadentechnik finden Sie auf www.fassadentechnik.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast@kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Marc Skunina. Bis bald!